Man möchte eigentlich nicht in einer Zeit leben, in der die Romane des diesjährigen Nobelpreisträgers Laszlo Krasznahorkai neue Dringlichkeit erlangen. Seine Antwort auf Tolstois Krieg und Frieden trägt den Titel Habro Esh Habro, also Krieg und Krieg. Gerade sein berühmtes Frühwerk ist von einer finsteren Totalität, in dem Hölderlins berühmte Zeilen aus Patmos, wo aber Gefahr ist, wächst, das Rettende auch, kaum Geltung haben. Sein Debütroman Satanstango aus dem Jahr 1985 erzählt von einer namenlosen, fast leeren Siedlung in Ungarn, bevölkert nur noch von Gestalten, die ihre Sicherheit, Träume und Funktion verloren haben. Krasznahorkai schildert sie als eine Sammlung von Verfallszuständen und Schwundstufen. Maschinisten ohne Maschinen, ein Schuldirektor ohne Schule und ohne Namen, ein Arzt, der mehr leidet als Leid lindert. Der Regen lässt selten nach, Schlamm und Schimmel erobern das Terrain, der Putz bröckelt, unsichtbare Spinnen füllen jeden Winkel mit ihren Netzen. Trost sucht man im Alkohol und im Ehebruch, in die Bibel schauen nur noch die wirklich Verzweifelten. Viele spitzeln für die Geheimpolizei, alle anderen tun's zum Privat. Vergnügen, man misstraut einander und ist völlig zurecht. Eine gefallene Welt bereit für einen falschen Propheten. Der mysteriöse Eremiasch wandert mit seinem Gehilfen Petriner durch die Lande, knüpft Kontakte, verspricht viel, gibt falsche Hoffnung, ergaunert sich Vorteile, spitzelt und verschwindet wieder. Wo mancher Heiland schon nach 3 Tagen zurückkehrt, landet Eremiasch erst nach 1,5 Jahren wieder in der Siedlung. Ein letztes Mal glimmt Hoffnung auf unter den Bewohnern. Und von Nietzsche wissen wir über Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Wir haben den Roman gelesen und wir, das sind Finn Benkert.
Und Lukas Babenschik. Hallo Lukas, wie stehst du zu Kartoffeln und Spinnennetzen?
Ja, es gibt so ein paar simple Indikatoren bei Bellatar und bei Laszlo Krasznahorkai, an denen man sofort die Welt erkennt. Also ich glaube, das langsame Schälen von Kartoffeln, das ist bei Bellatar nochmal präsenter. Aber das war tatsächlich auch mein erster Zugang zu diesen Büchern. Ich mochte Bellatars Filme immer sehr gern, gerade auch die Werkmeisterschen Harmonien, und habe deshalb den Roman, auf dem das Lose basiert, Melancholie des Widerstands, gelesen. Und das war mein erster Kontakt zum jetzigen Nobelpreisgewinner. Wie ging es dir denn? War das eine ähnliche Erfahrung?
Ja, tatsächlich. Bei mir war es allerdings Satanstango war die erste Berührung. Nicht der Roman, sondern der Film. Als man dann so anfing, sich mit 17, 18 wirklich mit Kino auseinanderzusetzen und vielleicht auch sich selber mit diesem bösen Wort Cinephile bezeichnet hätte, ich höre das bewusst in den Konjunktiv, erfuhr man natürlich von der Existenz dieses 7-Stunden-Mammutwerkes Satanstango. Ich wollte den mal unbedingt mal sehen und konnte es dann auch tatsächlich im Kino tun. Hier im B-Movie-Kino in Hamburg, die hatten als die Corona-Lockdown-Maßnahmen zu Ende ging, zur Wiedereröffnung ein Mitternachts-Movie-Screening gemacht, eben von Satanstango von, glaube ich, Mitternacht bis 9 Uhr morgens. Das war auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, da wollte man dabei gewesen sein, und das hatte auch irgendwas, das hatte fast schon was Lebensveränderndes, so diese Erfahrung mitgemacht zu haben mit 10 Leuten in diesem Kinosaal, weil man ist ja schon auf eine Reise gemeinsam gegangen. Aber ja, da las ich natürlich den Namen Laszlo Krasznahorkai im Vorspann, also dass es auf einem Roman von ihm basierte, hab das dann aber so als Info für mich im Kopf abgelegt. Ich hatte natürlich ein bisschen meine angezogene Urangst, weil ich den zugrunde liegenden Roman nicht gelesen hatte und dachte, kommt jetzt gleich meine Mutter rein und sagt, ich soll den Film ausmachen. Das ist aber nicht passiert. Und ja, dann gab es die Verkündung des diesjährigen Nobelpreisgewinners und der Name sagte mir erstmal nichts. Ich habe dann eine Internetsuchmaschine bedient und gesehen, ach, das ist der von Satanstango oder Satanstango, und dachte mir, das ist doch eine willkommene Gelegenheit, mal dieses literarische Kerbholz auch tatsächlich zu schnitzen. Aber ja, meine erste Berührung war auch mit dem Bellatar-Film, und das ist natürlich auch eine spannende Adaption dieses, ja, ist es ein Roman, ist es eine Novelle, da wird sicherlich auch noch drüber zu sprechen sein, ganz der Postmoderne getreu, werden hier die Genres und die Stilmittel gesprengt und überschrieben. Ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ich finde das auf jeden Fall spannend, weil für mich war die Erfahrung, einen Laszlo Krasznahorkai-Roman zu lesen, sehr anders als einen Bellatar-Film zu sehen, auch wenn es ja stellenweise wirklich sehr ähnliche Stoffe, sehr ähnliche Geschichten sind. Aber ich hatte schon das Gefühl, während diese Bellatar-Filme wirklich schwermütig, melancholisch, kontemplativ, in ihrer Langsamkeit ein bisschen versunken und getragen sind, habe ich schon auch immer das Gefühl bei Laszlo Krasznahorkai, da ist eine seltsame literarische Hyperaktivität, da ist ein ständiges Wechseln zwischen Mikro- und Makroebene. Man erkennt dann auch irgendwie im einzelnen Wassertropfen immer das Universum, das ist so ein Kino des Pars pro Totos, ein Kino, das immer irgendwie rein und rauszoomt, und ich fand das fast irgendwie stressig zu sehen. Also ich schalte in einen ganz anderen Modus, in eine ganz andere Stimmung, wenn ich Krasznahorka lese, als wenn ich Bellatar sehe. Ging dir das ähnlich oder waren für dich das doch irgendwie vergleichbare Erfahrungen?
Ich kann das grundsätzlich unterschreiben, denn was Krasznahorka macht, ist, wie du schon gesagt hast, auch so dieser Mix zwischen Hoch- und Tiefkultur. Wir haben hier teilweise derbe Fluchwörter, die einfach mal reingeworfen werden. Wir haben eben Stilmixe, also von Hypotaxen zu Parataxen zur Rede, zum fast schon dramatischen Text, hat man manchmal das Gefühl, ist hier alles dabei. Und ja, das lässt sich nicht so ganz in Einklang belegen mit diesen ewig langen One-Takes, mit den langen Einstellungen. Ja. Schon diese legendäre erste Einstellung, wo die Kühe da durch die Gegend springen in Satan Tango, habe ich jetzt hier nicht direkt im Romantext wiedergefunden. Aber was Herr Krasznahorka natürlich macht, sind eben diese ewig langen Schachtelsätze, die uns hier teilweise begegnen, ja, die, denke ich mal, Bellatar dann auch zu seinen langen Einstellungen inspiriert haben könnten.
Ja, es scheint auf jeden Fall irgendeine Wechselwirkung zu sein. Nur habe ich schon das Gefühl, ein langer Satz und eine lange Einstellung sind nicht dasselbe. Man hat ja in der Kinogeschichte immer die Suche nach der Grammatik des Films irgendwie vorangetrieben. Mhm. Natürlich ist auch die Frage nach der spezifischen Grammatik des Romans immer da gewesen. Aber das scheint mir einfach keine 1-zu-1-Übertragung zu sein, weil ein Satz sich so seltsam durch die Welt bewegen kann. Das sind natürlich auch oft, sagen wir, Close-Up-Sätze, Detailsätze, aber sie versinken dann doch immer mehr in den Objekten, versinken so im Subkutan, im Subatomaren. Ich habe immer das Gefühl, das ist auch ein Roman, der entsteht nach der Quantenmechanik, nach all diesen Verschiebungen in der Physik, wo man plötzlich der Welt unter den Oberflächen, unter den Gegenstandskonzeptionen nicht mehr so richtig traut, wo irgendwie einem auch die Wissenschaft so den sicheren Boden unter den Füßen geraubt hat und vielleicht natürlich das auch irgendwie so figuriert im Schlamm, der da überall ist. Ansonsten habe ich schon das Gefühl,
Boden gibt's hier nämlich nicht. Also hier der sichere Boden ist hier matschig, ist Schlamm, ist Spinnenweben umwebt. Sicheren Boden gibt's hier nicht. Schön.
Ich wollte auch sagen, eine Passage mit einer der wichtigen Figuren, dem Doktor, hat ja auch so ein wissenschaftliches Buch, das uns auch so die Entstehung der ungarischen Landschaft schildert. Und man hat schon das Gefühl, es geht auch um den Ort, um das Gefühl, dass die Geschichte, dass die Historie den Boden immer wieder verschiebt und dass vielleicht auch die Ereignisse in dieser Zeit davor, also wir sind so 30 Jahre nach dem Ungarnaufstand von 1956 und wenige Jahre vor dem Zerfall der Sowjetunion, dass dieses Gefühl von Instabilität von überall an die Menschen herandrängt. Ansonsten gibt es ja ein paar literarische Vergleiche, die immer wieder an Krasznahorka herangetragen werden. Und ich finde, wenn man diesen Roman im Speziellen liest, spürt man sie doch recht deutlich. Also, dass hier Kafka am Werk ist in irgendeiner Form und dass hier Samuel Beckett am Werk ist in irgendeiner Form, das lässt sich schwer von sich schieben. Oder wenn die Figuren die ganze Zeit auf Godot warten und überlegen, ob sie jetzt losgehen sollen oder bleiben, da denkt man fast zwangsläufig an eben dieses berühmte Beckett-Stück. Nur, dass ich das Gefühl habe, sie brechen irgendwann auf und es hilft ihnen eigentlich auch nicht. Also wir haben auch so eine Antwort eigentlich auch auf die Fragen, die zum Beispiel Kafka oder Beckett in ihren Werken stellen. Oder eine Antwort eben, die Krasznahorka geben möchte.
Genau, ich musste tatsächlich auch ein bisschen an den Besuch der alten Dame von Dürrenmatt denken. Also einfach dahingehend, dass wir hier ein gottverlassenes Dorf haben, in dem Figuren leben, die vor allem ihre Berufsbezeichnung sind, also schon davon die angesprochene Arzt und der Schuldirektor, und die dann von einem Außen eben verführt werden. Nur das, wo die Verführung bei Dürrenmatt ja tatsächlich zu einem bitterbösen Happy End Fragezeichen führt, vielleicht auch ein bisschen ein Kommentar auf das Wirtschaftswunder ist, endet das Ganze hier ja wirklich im Nichts, in der Verdammnis, in einem, und ja, dann ein bisschen Faust ist natürlich auch noch drin, so in der
Tat, ja, klar,
sagen. Also Teufelspakte werden hier noch und nöcher geschlossen. Und irgendwoher kommt ja auch der Titel des Satans Tango, denn wir tanzen hier einen Tango mit 6 Schritten, kein Tango mit 8 Schritten, also wir gehen 6 Schritte vor, 6 Kapitel vor und 6 Kapitel wieder zurück.
Ja,
also auch ein formalistisch sehr auf sich hinweisender Roman, möchte ich mal sagen.
Genau, die Kapitel haben oft sehr andere Formen. Sie wechseln vom Präsens ins Präteritum. Sie wechseln auch zu anderen Figuren. Sie wechseln auch in so, wie du schon gesagt hast, in so dramatische Situationen. Jemand hält einen langen Monolog zum Beispiel. Und es entsteht im Endeffekt so eine Art Endlosschleife, ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale, der natürlich auch gut auf die Situation aller Beteiligter passen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was geändert worden ist bei der Bellatar-Adaption oder dass das Ende so anders ist. Vielleicht kommen wir da am Ende zu hin. Ich würde vorher noch mal vielleicht ein paar andere Vergleiche aufmachen, um einfach irgendwie für mich so meinen Referenzrahmen hier so ein bisschen aufzumachen. Ich musste auch hier gelegentlich an Peter Handke und irgendwie diesen Begriffsverlust und die Suche nach Worten für die Dinge irgendwie denken. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie so eine Sprachlosigkeit, die übertönt wird vom Gerede. Also die Leute reden schon viel, sie monologisieren, sie brabbeln, aber irgendwie haben sie nicht so richtig was zu sagen, sondern sie beklagen sich, sie jammern. Und gleichzeitig musste ich auch irgendwie an Camus denken, an die Pest, nur dass eben alle so eine fatalistische Einstellung haben. Irgendwie ist hier der Pessimismus so universell geworden. Das scheint mir schon auch immer so die zentrale Kategorie zu sein, die in Kritiken, in Analysen so an jemanden wie Krasznahorka herangetragen wird. Diese Frage, ist es Miserabilismus, ist es Untergangsstimmung, ist das Schwarzmalerei oder findet sich dort irgendwo noch Hoffnung? Jetzt hast du diese 312, 316 Seiten, je nachdem wie deine Ausgabe war, gelesen. Was war denn dein Gefühl? Ist das ein Roman, der dich stimmungsmäßig erdrückt und runtergezogen hat? Hat der dich amüsiert? Hat der dich unterhalten? Was für eine Atmosphäre war das, die du hier zwischen Morast und Nebelschwaden und Gotteserscheinungen gefunden hast?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt und ich glaube, ähnlich wie du hatte ich vor allem die Bellatar-Filmbilder im Kopf, auch das erste Mal, als ich diesen Roman aufgeschlagen habe und irgendwie erwartet, hier etwas Ähnliches vorzufinden und war dann doch etwas überrascht, auch von dem gleichzeitigen Tempo, das du schon erwähnt hast, und der gleichzeitigen Langsamkeit, also die sich wirklich sehr interessant ausgleicht hier. Ich kann nicht davon sprechen, dass ich mich ähnlich runtergezogen, ähnlich verändert gefühlt habe, wie nach dieser Sichtung des Tar-Filmes. Mhm. Ich habe den Roman sehr distanziert gelesen, kann ich schon mal sagen. Also ich war nicht ergriffen davon. Ich war auch nicht investiert. Ich habe das wirklich eher mit einem, ja, distanzierten, mit einem analytischen Auge gesehen und habe so milde erfreut genickt, wenn ich gesehen habe, dass da wieder eine neue formale Idee reinkam. Aber so richtig begeistert hat es mich leider nicht wie andere Romane, die wir hier gelesen haben, wie zum Beispiel der Han Kang-Roman, den ich in seiner Sprachkritik, in seiner Sprachverwirrung vielleicht noch mal etwas eindrücklicher fand. Aber dennoch natürlich ein gelungenes Lektüre-Erlebnis, das möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte vielleicht auch noch einmal für HörerInnen, die jetzt diesen Roman nicht gelesen haben und die sich fragen, ist das was für mich, vielleicht auch noch mal sagen, wenn das noch nicht durchgekommen ist, das ist jetzt kein Roman, den man für den Plot liest, wie ja viele Romane, die wir hier besprechen. Man muss hier, glaube ich, schon ein bisschen Bereitschaft mitbringen, auch einem Autoren beim Schwadronieren zuzuhören. Also hier gibt es, Herr Krasznahorka liebt seine Metaphern. Und da sind teilweise schöne Metaphern,
Also da sind Männer, die haben einen Rücken so gerade wie der Weg der Gerechten. Also da ist auch immer, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber es ist auch irgendwie eine Freude am Fabulieren, ein Spaß an dieser Art von von Formulierung drin, wo ich das Gefühl habe, er hat Spaß daran, diese vollkommen düstere Welt irgendwie so aufzubauen, wie sie ist, sie ins Absurde zu schieben und den Schrecken so auf das Maximum zu steigern. Also da gibt's den Satz, sein Glas fiel um, der Wein verlief so auf dem Tuch, dass die Form eines überfahrenen und plattgedrückten Hundes entstand. Und selbst Weinflecken sind in diesem Roman seltsam apokalyptisch. Gleichzeitig ist aber auch tatsächlich, wie man schon aus diesem Satz hört, selbst so was Triviales wie ein Weinfleck ein Ereignis. Also es gibt so einen ganz langen Satz, der nichts anderes schildert als ein Magenknurren. Und ich habe schon das Gefühl, das ist ein Film, der alles zum... Ich habe das Gefühl, das ist ein Buch, das alles zum Event erhebt. Und es gibt eine kleine Passage, die ich vielleicht kurz vortragen würde, weil sie mir so programmatisch erschien. Das ist nämlich ein Roman über das genaue Hinschauen, das Beobachten. Eine unserer zentralen Figuren, der Doktor, tut ja das die ganze Zeit. Und einmal heißt es da über ihn, er beschloss, alles sorgfältig zu beobachten und zusammenhängend zu dokumentieren, darauf achtend, dass ihm nicht die geringste Kleinigkeit entginge, denn er hatte erkannt, dass die Nichtbeachtung scheinbar bedeutungsloser Dinge einem Eingeständnis gleichkommt. Schutzlos stehen wir, verloren in wogendem Bast der schwankenden Brücke zwischen Zerfall und begreiflicher Ordnung. Jede Kleinigkeit, sei es die Anordnung von Tabakkrümeln auf dem Tisch, die Flugrichtung von Wildgänsen oder die Abfolge nichtssagend scheinender Menschen, Bewegung muss in beständiger Beobachtung verfolgt und erfasst werden. Nur so können wir hoffen, eines Tages nicht auch selbst zu spurlos verschwundenen und verstummten Gefangenen dieser zerfallenden und unablässig widerstehenden Ordnung zu werden. Doch die gewissenhafte Erinnerung allein genügt nicht. Auf sich gestellt ist sie hilflos und unfähig, die Aufgabe zu bewältigen. Es müssen die Mittel und ein bleibendes, sinnvolles Ensemble von Zeichen gefunden werden, mit deren Hilfe sich der Bannkreis des stetigen Erinnerns weitern und über die Zeit aufrechterhalten lässt. Und das scheint mir schon das Ziel seiner Literatur, oder? Genau hingucken, aber gleichzeitig auch die Welt des Verfalls, des Schreckens so zu arrangieren, dass etwas bleibt, dass diese Bilder irgendwie eine Sublimität, eine Qualität, etwas Glänzendes erreichen. Also man muss den Dreck, den Abfall, den Schrecken, die Finsternis so lange polieren, bis sie glänzt und uns vielleicht dadurch irgendwie erreicht.
Sicherlich. Ich habe mich nur gefragt, ob das für mich nicht an manchen Stellen einfach zu viel Ästhetizismus war. Und ich weiß auch nicht, wie fair dieser Kommentar ist. Es kann auch einfach sein, dass dieser Roman mich in einer falschen, Stimmung, nicht ganz in der richtigen Stimmung, nicht ganz im richtigen Modus erwischt hat dafür. Vielleicht auch einfach erneut der Hinweis, dass die Bilatar-Bilder zu sehr meinen Eindruck vorgefertigt haben und ich dann etwas überrascht war, nicht genau das vorzufinden. Ich möchte, wie gesagt, nochmal sagen, ich möchte wirklich jedem empfehlen, diesen Roman zu lesen. Ich habe das mit großem Gewinn gemacht. Ich würde mir nur wünschen, er hätte mir besser gefallen am Ende des Tages.
Aber das ist doch
aus einer rein subjektiven Wertung her.
Das ist ja völlig legitim. Lass uns doch ein bisschen über die Zweifel, das Unbehagen oder was auch immer da passiert ist, sprechen. Weil wenn ich irgendwie eine Frage hatte, dann ist es tatsächlich die nach diesem Miserabilismus. Dieses Gefühl, ist das nicht einfach ein Auftürmen von Leiden, von Schmerz, ein Bedauern der Conditio Humana, bis einem eigentlich gar nichts mehr bleibt, außer zu sagen, oh, das ist aber große Kunst, da ist ja nun wirklich etwas tief in uns getroffen werden. Und ich würde sagen, er ist schon sehr reflektiert im Umgang mit dieser Sprache, oder? Also es gibt da einen Satz, der wirklich wie ein Spott über diesen Miserabilismus wirkt. Also zum Beispiel wird da einmal beschrieben, der Schimmelmuff, der aus den Winkeln klomm, begleitete die Vorhut des Kakerlakenheers, das an den hinteren Wänden herabstieg. Rasch tauchte auch das Hauptchor auf und verteilte sich über den geölten Fußboden. Und dass die Kakerlaken hier schon Heere sind, die Spinnen überall, dass alles so viel regnet und schlemmert und was auch immer. So, er hat auch irgendwie eine Freude daran, das so ins Lächerliche zu ziehen, oder? Mhm. Er nimmt es gleichzeitig sehr ernst und hat doch auch irgendwie eine gewisse ironische Distanz. Auch zu unserer Erzählerfigur, die sich am Ende als unser Doktor erweist, der ja auch irgendwie ein Säufer, ein Aussteiger ist, der eigentlich schon irgendwie nicht mehr zur Welt gehört, der hier abhanden gekommen ist, aber der trotzdem halt dann irgendwann von seiner früheren Aufgabe als Doktor in seine neue Rolle als Schriftsteller findet. Das ist ja ein spannender Erzähler, oder? Jemand, der so offenkundig Zweifel und Ängste und natürlich auch Mängel hat. Jemand, dem man nicht unbedingt trauen kann, wenn er über diese Welt erzählt. Und wir müssen uns auch fragen, ist das wirklich eine abgebildete Welt oder hat da jemand schwarze Linsen auf den Augen, weil er weiß, sein Ende ist gekommen?
Du nimmst mir gerade die Worte aus dem Mund. Wir müssen uns nämlich natürlich bewusst sein, wie immer bei Gelesen gelten hier leichte Spoiler für den Romantext, wenn man diesen Roman denn spoilern kann. Aber die Erzählhaltung, wie du schon gesagt hast, ist natürlich eine etwas besondere in der Form, dass hier eine Art Kreis geschlossen wird. Wir beginnen den Roman nämlich so, wie wir ihn geendet haben, mit annähernd identischen Sätzen. Wir erfahren nämlich, dass von dir besagter Doktor an seinem Fenster sitzt und dort Notizen macht und anscheinend den Romantext, den wir hier gelesen haben, selber aufgeschrieben hat. Also, wie du auch schon gesagt hast, Krasznahorkaj reflektiert die Rolle des Erzählens hier mindestens doppelt gebrochen, denn es geht später auch noch darum, bei einer Geheimpolizei einen Bericht abzuliefern und der wird dann auch nochmal korrigiert von zwei Schreibtischtätern. Also die Frage, wie man überhaupt erzählt und was erzählt wird, die beschäftigt diesen Roman schon durchaus. Und du hast es gesagt, da ist diese gewisse Ironie dabei und ich glaube, diese gewisse Ironie, die durch diesen Text, durch die Tat ihn mir ein bisschen verleidet, weil ich es etwas unaufrichtig fand. Also es wirkt ein bisschen so wie eine, ich möchte nicht sagen, dass es so schlimm ist wie jemand, der keinen Witz erzählen kann und sich vorher dafür entschuldigt, dass er jetzt einen Witz erzählen würde. Dafür ist die Sprache natürlich viel zu gekonnt und der ganze Roman auch zu clever konstruiert. Ich glaube, ich hätte mich in einem reinen Auftürm von Miserabilia wohler gefühlt. Ich hätte es ehrlicher gefunden. Vielleicht, weil es näher am Bellatar-Film ist.
Ach, ich weiß nicht. Auch Bellatar wirkt auf mich doch recht jovial. Auch auf wie jemand, der irgendwie Spaß hat, gerade da am Set. Und der auch in den Apokalypsen seiner Filme irgendwie etwas Unterhaltsames mit sich bringt. Hier ist es auch, glaube ich, die reine Freude an Sprache. Also ich habe hier so Formulierungen mir rausgeschrieben, ob ihrer Melodie, wie zum Beispiel die zierratreichen Regenrinnen. Also ich finde, da ist auch so eine Melodiosität, ein Auf und Ab, so ein Schwingen, das irgendwie viel beschwingter ist als das, was hier eigentlich so zwischen den Menschen auf den ersten Blick halt irgendwie passiert. Und ich finde zum Beispiel auch dieses Zensorenkapitel, das du angesprochen hast, indem wir zwei Bürokraten irgendwie auf die Welt, auf die Dinge loslassen. Genau gesagt sind es Konzipisten in dem Kapitel Nichts als Sorgen, Nichts als Arbeit. Das war für mich ehrlich gesagt schon auch irgendwie brüllend komisch, nachdem wir...
Das ist das beste Kapitel des Romans, möchte ich vielleicht auch einmal sagen.
Ohne Probleme, mühelos. Vor allen Dingen, also du sagst, es verleidet dir. Nein, für mich hat das irgendwie nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Also wir haben da die ganze Zeit diese Sprache, die für mich auch schon darauf hinweist, ich lese hier eine Übersetzung, denn da ist so eine brachiale, auch eine also irgendwie flapsige Alltagssprache mit so einem Jargon, mit so alten Begriffen, der für mich immer merklich als Übersetzung erkennbar ist. Also ich war so, okay, das wird im Ungarischen hier sehr anders gewesen sein. Das ist so eine Annäherung natürlich. Und dann kommt irgendwann diese andere Form von bürokratischer Übersetzung. Die Konzipisten gucken sich die Aufzeichnung unseres Doktors an und spotten da auch ein bisschen und suchen dann für all seine Verwünschungen und Periorative irgendwie Worte, die irgendwie übertragbar sind, die irgendwie in einen offiziellen Bericht einfließen können. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und das ist auch irgendwie dann...
Vorlesen kurz.
Mach das gern.
Denn was sollten Sie, also bei dem Abschnitt Frau Schmidt angelangt, sahen Sie sich jedoch schon den größten Schwierigkeiten gegenüber. Denn was sollten Sie mit so ungehobelten Ausdrücken wie dumme Kuh mit großen Titten anfangen? Wie sollten Sie, und das war Ihre Aufgabe, so schludrige Formulierungen zurechtrücken, ohne dass Ihr Inhalt beeinträchtigt wurde? Nach langem Grübeln entschieden Sie sich letztlich für die Variante eine geistig unreife, hauptsächlich Ihre Weiblichkeit hervorkehrende Person. Aber zum Aufatmen fanden Sie keine Zeit, denn Sie sahen sich mit dem rüden Ausdruck alte Nutte konfrontiert. Weibsbild von zweifelhaftem Ruf, Halbweltdame, liederliches Frauenzimmer und eine Reihe anderer auf den ersten Blick den trügerischen Anschein einer Lösung bietende Phrasen kamen wegen ihrer Ungenauigkeit nicht in Betracht. Und ja, das zeigt natürlich auch, wie du schon gesagt hast, hier wird auch so ein bisschen die Tätigkeit des Übersetzens, die Tätigkeit des Erzählens an sich reflektiert und aufgegriffen. Und das sollte mir theoretisch herausragend gefallen und ich sollte eigentlich herausgehen mit einem, ich habe ein neues Lieblingsbuch gefunden. Leider war es nicht ganz so. Also ich bleibe distanziert auf der bei dem theoretischen Daumenhof und sage, ich wünschte, es hätte mich etwas mehr begeistert beim tatsächlichen Lesen.
Ja, ich bin immer gern in diese Abgründe der Sprache gestürzt. Also wenn dann auch im selben Kapitel ein Satz ist, neigt zur Gefühlsduselei, albernem Pathos und dergleichen, was typisch ist für Wichser, dann habe ich da durchaus Freude dran. Ich finde nämlich dieses Arbeiten mit sehr verschiedenen sprachlichen Registern, manchmal so das biblische, alttestamentarische fast, manchmal eben auch so ein Sprech, der wahrscheinlich im absurden Theater seinen Platz finden würde. Also ich meine, er hatte als Autor ja auch immer seine Beziehung später dann zu Allen Ginsberg und ich dachte auch manchmal tatsächlich an die Autoren dieser Zeit, an die Jack Kerouacs und so dieser Welt, weil die ja auch sich gefallen in so einer neuen Flapsigkeit, die aber immer wieder dann doch hochgeschraubt wird, die immer so etwas, also was sehr meiner irgendwie katholisch erzogenen Seele doch irgendwie gut tut, diese strenge Welt aus Schuld und Vergebung und Strafe und Wundern, das ist ja, glaube ich, auch so ein rhetorischer Rahmen, in dem wir uns befinden, aber vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück und schauen uns an, wie lesen wir das denn? Wenn wir jetzt,
Wie beim Tango.
Ja, machen wir einen Schritt zurück wie beim Tango. Wie interpretieren wir das Ganze? Denn wie schon gesagt, der Ungarnaufstand ist vor 30 Jahren niedergeschlagen worden. Das Ende der Sowjetunion zeichnet sich eigentlich überall ab. Die Kadar-Ära endet gerade und irgendwie zeichnet sich eben ab, die Demokratie in irgendeiner Form wird kommen, die sowohl Bellatar als auch Laszlo Krasznahorkai beide auch mit einer gewissen Grundskepsis dann später betrachten. Also bei Bellatar erinnere ich mich auf jeden Fall ein Zitat aus dem Dokumentarfilm über ihn, wo er erzählte, ja, wir hatten Kommunismus, wir hatten Kapitalismus, war beides irgendwie auf seine Weise bedrängend und schrecklich und er ist nicht freier in der einen Welt als in der anderen. Und ich habe das Gefühl, das ist zwar schon auch ein Buch über die Frage, Gibt es denn einen besseren Zustand für den Menschen? Das ist ja geprägt davon, dass man verschiedene Systeme erlebt hat und alle sind vor einem gescheitert, alle Ideologien haben versagt und es bleibt nur noch Schlamm und Untergang und auch der Glaube ist irgendwie ein schreckliches Überbleibsel und es bleibt ja dann doch nur noch so der Glaube an eine Art von Kunst. Und der Künstler ist kein Held. Dieser Doktor ist das Gegenteil. Er ist auch genauso getrieben von seinen Liederlichkeiten und von seinen Lastern und von seinen Unvermögen. Und trotzdem in seiner Sehnsucht zu bewahren, in einer Sehnsucht irgendwie auf diese Welt zu blicken, schafft er schon viel. Wie geht's dir mit dieser Welt? Wie geht's dir mit diesem Untergang aller Systeme? Was hast du daraus lesen können? Wie deutest du dieses Buch?
Das ist ja die Grundfrage des Buches auch, ob hier überhaupt ein Untergang aller Systeme propagiert wird, denn wir haben ja am Ende wieder eine Glocke im Kirchturm. Das ist ja zumindest schon mal irgendwie eine Art positiver Ausgang. Der ganze Roman beginnt dann
erst geschlagen von einem verwirrten Obdachlosen.
Du nimmst die Pointe vorweg, aber ja, geschlagen von einem Madman, von einem Irren, was in der Verfilmung auch nochmal etwas mehr ausgestellt wird als hier. Aber zumindest ist da wieder eine Glocke, zumindest können wir wieder läuten. Aber damit sind wir natürlich auch schon wieder bei Kafka, ehrlich gesagt, ne? Mit dem Fehlläuten der Nachtglocke, dies, das. Hm. Gut aufgepasst im Germanistik-Pro-Seminar. Ja, du hast schon recht. Es ist ein... Okay, sagen wir so. Wenn ich jetzt glaube, dass der Erzähler dieses Romanes nicht nur der Doktor ist, sondern dass es da eine drüberstehende Erzählinstanz gibt, die eventuell Laszlo Krasznahorkai ist, ne? Oder mit ihm gleichzusetzen ist, dann könnte das schon ein Roman über den Untergang aller Systeme sein. Denn der halbwegs gelebte Kapitalismus im Dorf funktioniert nicht. Einmal, weil es gibt Angebote, aber keine Nachfrage danach und umgekehrt. Und das Einzige, was man zu tun hat, ist, sich in der Kneipe zusammenzufinden.
Ein Scheitern der Doppelkoinzidenz der Bedürfnisse. Weißt du, da habe ich im VWL-Kurs aufgepasst.
Yay, yay. Deswegen machen wir diesen Podcast zusammen. VWL und Germanistik ergänzen sich mal wieder perfekt. Und wir merken, dass der Kommunismus eben auch gescheitert ist. Denn der besteht natürlich aus der Überwachung, das können wir vielleicht so klischeehaft, hatten wir vorher schon geahnt, aber diese Überwachung führt auch zu nichts. Man fragt sich den ganzen Roman ja auch, und warum genau sollte man dieses Dorf jetzt protokollieren? Was hat man dadurch gewonnen? Sind das nicht alles so sinnlose Sisyphus-Arbeiten, die man hier auf sich nimmt? Die andere Möglichkeit, auf diesen Roman zu blicken, ist natürlich hier einfach die Subjektive des Doktors zu haben, der hier eine persönliche Weltsicht eines Trunkenboldes aufschreibt. Das ist also einfach diesen ganzen Roman als eine unzuverlässige Erzählung, vielleicht sogar als eine unmögliche Erzählung zu lesen. Das ist natürlich so ein bisschen die Ausweichantwort, die ich hier gebe, die theoretische Ausweichantwort.
Ja, wir steuern aufs Ende der Geschichte zu und viel bleibt nicht. Also ich habe mir den Satz notiert, die Pein vergeht nicht spurlos, hoffte er. Und das ist ja nun wirklich die kleinste der Hoffnung, dass der Schmerz, das Leid der Menschen wenigstens nicht sinnlos war, sondern in irgendeiner Form in die Welt eingeschrieben wird. Und ich meine, das ist natürlich ein Gedanke, eine These, die immer wieder da ist. Mit der Literatur bewahren wir, legen wir Zeugenschaft ab. Das ist etwas, das in der Kunst, gerade natürlich auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, super prävalent war. Und ich verstehe schon auch den Blick für das Marginale, dass bei allem Hass, bei allem Spott, bei aller Herablassung dann doch durch das schiere Betrachten, durch das Niederschreiben veredelt in irgendeiner Form. Wer bespitzelt wird, der ist auf irgendeiner Ebene doch wichtig. Und natürlich ist da dann irgendwann eine Institution dazwischen, die das alles verklärt und den wahren Kern, das, was da empfunden wird, in irgendeiner Form herausschreicht. Aber trotzdem ist irgendwas geblieben. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, das wir im absurden Theater oft haben. Weißt du, die Suche nach so einem letzten Ausweg, einem letzten Außen, vielleicht außerhalb der bestehenden Verhältnisse. Und das besteht hier einfach darin, dass man Welt formen kann, dass man Welt Sinn geben kann, indem man das Sinnlose niederschreibt. Und ich finde, er findet ja auch auf dieser Ebene des biblisch-parabelhaften Momente, die groß sind. Also ich musste da auch an Filmemacher denken, wie zum Beispiel Lars von Trier. Da leiden alle ganz schrecklich, aber da gibt's dann am Ende so große Gesten. Also zum Beispiel in Breaking the Waves so fliegende Glocken im Himmel. Und wir erkennen das dann als Approximation eines Wunders mit den Mitteln des Kinos. Und ich habe das Gefühl, hier finden auch Wunder statt. Aber sie sind nicht so groß, nicht so erdrückend. Sie verweisen nicht im gleichen Maße auf den Künstler. Sondern wir haben zum Beispiel hier große Momente, wie am Ende das Herabfallen der Schleier. aus dem Himmel und diese seltsame, naja, Annäherung an eine Wiedergeburt. Es gibt am Anfang ein Kapitel, in dem ein junges Mädchen stirbt. Es wird von ihrer Familie allein gelassen. Es findet irgendwie keinen Zugang zu dieser Welt. Es gehört nirgendwo dazu. Ihr Bruder ist so eine Art, also es könnte so aus, irgendwie aus Jugend oder Gott oder sowas stammen, dieses Kind, weil es so seltsam faschistische Anflüge hat, weil man merkt, es möchte dienen, weil es merkt, es möchte zur Macht hin, aber auch dieses unschuldige Mädchen hat das Gefühl, ich verliere immer nur, mein Leben besteht nur aus Niederlagen und jetzt möchte ich mich einmal stark fühlen und sie tötet eine Katze und später dann auf die eine oder andere Weise, wahrscheinlich mit Rattengift, sich selbst. Und dieses Mädchen wird wiedergeboren und plötzlich erkennen wir sie doch in irgendeiner Form auch als Symbol, das Leid ist nicht sinnlos, sondern es wird in irgendeiner Form in Würde, in das, was im Englischen Grace ist, irgendwie verwandelt. Also es ist schon die Suche durch Sprachrhythmen, durch genaue Beobachtung, durch säkularisierte Wunder, die nicht mehr klar Gott zuzuordnen sind, irgendetwas zu finden, das transzendent ist, das über diese Welt aus Schatten und Schlamm sich erhebt. Was war dein Problem damit? Das hat für dich nicht, du hast es nicht geglaubt, du hast gedacht, das ist auch wieder irgendwie im Kontrast zu dieser ironischen Grundhaltung. Also, wie ging es dir denn mit diesen Versuchen der Transzendenz?
Ja, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, ich habe das nicht geglaubt oder es hat sich mir bei der Lektüre einfach nicht so erschlossen und ich frage mich, also ich habe das natürlich schon verstanden, was Herr Kraschnauka damit mir machen möchte, aber ich habe es ihm nicht abgenommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er selber an diese Bilder glaubt. Für mich ist es vor allem halt ein Roman und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Nobelpreis jetzt herkommt, weil das ja auch passt zu den Autoren, die in den letzten Jahren ausgezeichnet wurden. Das ist ein Roman übers Erzählen und über die Sprache und wie du auch schon gesagt hast, das Wunder, der Ausweg, der uns hier angeboten wird, ist eben das Biografische, das Schriftstellertum, das neue Welt erschaffen durch die Kunst. Und das müsste grundsätzlich auch ein Thema sein, was mir gefallen sollte und wo ich, wie gesagt, klatschen vorsitzen würde. Es war in dieser Stimmung nicht ganz mein Text. Es könnte daran liegen, dass ich gerade Gerhard Henschels Roman Großstadtroman gelesen habe. Das ist ja diese Roman-Roman-Reihe, wo er selber sein eigenes Leben rekapituliert. Und wir sind jetzt eben in einem spannenden Punkt in dieser Reihe angekommen, wo er wirklich Schriftsteller ist und anfängt, den Kindheitsroman, also den Beginn dieser Reihe, selber zu schreiben. Das heißt, ein großer Teil dieses Großstadtromanes besteht daraus, wie ein Schriftsteller über das Schriftstellertum reflektiert und über das Sätzestreichen redet. Henschel ist natürlich auch jemand, der eine sehr eigene Ästhetik hat und auch ein sehr eigenes Literaturverständnis hat. Wenn man jetzt aber 650 Seiten liest von jemandem, der Aversion gegen den langen Satz hat, gegen die große Behauptung, dann ist Kraschnauka direkt danach zu lesen, vielleicht nicht das Allerschlauste, das möchte ich einmal sagen, so wie man vielleicht auch nicht Michael Bay nach einem Bellatar-Film schauen sollte.
Ja, also das heißt, du hast zu Hause gesessen mit Gift und Gegengift und beide gleichzeitig geschluckt und dich gewundert, dass nicht viel passiert. Denn das verstehe ich natürlich. Ich verstehe auch ehrlich gesagt die Frage an diese Methode. Also ich bin ja dann doch irgendwie auch oft geprägt von der kritischen Theorie und hatte auch das Gefühl, so gut, vielleicht kann man in dieser Zeit jetzt ja auch kein Gedicht mehr schreiben. Vielleicht ist die Ästhetik allein, das Ästhetisieren auch bestimmter politischer Zustände nicht der Weg, der irgendwie in die Rettung führt. Und es ist natürlich auch die klassische Selbstüberhöhung des Künstlers. Man hat schon das Gefühl, die Künstler müssen natürlich auch immer von der Bedeutung der Kunst erzählen. Die müssen immer wieder sich selbst in ihrem marginalen Zustand retten. Und manchmal kann das auch so umschlagen in Lamoyanz, in Wehleidigkeit. Man denkt sich, ja, ich verstehe das. Ich finde es am schlimmsten, wenn es so eine Konsum- und Kitschform annimmt, wenn man das Gefühl hat, so das Kino beschwört mal wieder die Bedeutung des Kinos, die Literatur beschwört mal wieder die Bedeutung des Lesens. Das ist ja nun nicht uneigennützig, das ist ja eigentlich auch nicht weit weg von Werbung. Hier nehme ich es ihm ab, weil das einfach so eine geschlossene Perspektive, eine kohärente Perspektive ist. Ich glaube, die Sehnsucht nach etwas Größerem und der Spott darüber, die gehören hier zusammen, die bedingen einander. Das ist ein Gott, dem man gegenübertritt mit einer Skepsis, mit einer Ablehnung, aber selbst diese Ablehnung ist auf irgendeine Ebene verlahmt.
Es gibt ja tatsächlich einmal den Satz, ohne innere Leidenschaft ausgestoßene Schmähung gegen den Schöpfer. Also man weiß schon irgendwie, man hasst Gott, man hat irgendwie Nietzsche gelesen, man weiß, dass er tot ist, aber irgendwie will man ihn doch. Und ich glaube, gerade diese Gleichzeitigkeit, diese inneren Widersprüche, die das alles erfassen, die sind auch irgendeine Form von Ausweg. Wenn alles einen als sowohl als ob, also was vielleicht man irgendwie auch als einen postmodernen Zustand beschreiben könnte, irgendwie, dann ist da doch noch immer eine Möglichkeit, sich zu entwinden, und das darf man feige nennen, aber ich finde diese gleichzeitig an großem Wunderglauben, an Aufrichtigkeit und Spott hier überzeugender, als das meistens passiert. Es fühlt sich nicht heuchlerisch an, sondern es fühlt sich an wie der tatsächliche Ausdruck aus einer bestimmten historischen Konstellation. Man hat...
Nee, du hast vollkommen recht, mich gerade auch mit dem Erwähnen des historischen Momentes. Wir müssen diesen Roman natürlich auch begreifen als einen Roman, der 1985 in Ungarn erschienen ist und den wir jetzt im Jahre 2025 lesen, also der knapp 40 Jahre nach seinem Ersterscheinen jetzt von uns rezipiert wird und vielleicht auch einfach Dinge vorwegnimmt, die heute jetzt schon sukzessive durchdekliniert wurden in der Literatur oder der eben aus einer bestimmten Zeit kommt, aus einer bestimmten Zeit auch der historischen Wandelbarkeit. Und das habe ich vielleicht ein bisschen versäumt beim Lesen. Oder das hat bei dir besser gefruchtet. Also sehr schön, dass du das gerade nochmal erwähnt hast und das vielleicht auch mal als Hinweis für unsere HörerInnen nochmal. Man sollte hier auch immer bedenken, einen postmodernen Roman zu lesen aus der Zeit, als die Postmoderne eben auch auf ihrem Höhepunkt war, beziehungsweise noch fresh und oder so halbwegs fresh und neu war.
Ja, ich hatte einfach das Gefühl, man hat damals wahrscheinlich den Roman auch so beiseite gelegt und schaute dann aus dem Fenster und sah genau das, was einem gerade beschrieben wurde.
Irgendwie sah so, diese Landschaft.
So einen Verfallszustand, ein Gefühl, alles ist am Ende und das, was danach kommt, das ist vielleicht sogar noch schlimmer und vor allen Dingen diese Wut auf die Mächtigen, auf Gott, auf all diese Polizisten, die dort feige in ihren Büros sitzen und das eigene Leben arrangieren, aber auch die Menschen dort drüben, mit denen man eigentlich irgendwie doch zusammenkommen wollen würde, aber da ist so wenig Solidarität, obwohl das ganze System das propagiert, da ist so wenig Beziehung irgendwie, man sieht die ganze Zeit all diese Behauptungen des sozialistischen Realismus und dann sieht man seine persönlichen Erfahrungen und ich kann einfach verstehen, der Frust, der Zorn da drin, ich glaube, der ist einfach super lebendig. Auch dieses Gefühl, wenn am Ende dann der Roman, wie du schon sagtest, neu startet und die Abwärtsspirale weitergeht, wenn die Endlosschleife wieder losgeht, die Frage so, was ist jetzt gewonnen irgendwie? Und das, was gewonnen ist, ist auch irgendwie ein inneres Exil, eine innere Haltung, eine Widerständigkeit gegen diese Welt. Ich glaube, das hier ist ein Gegengiftbuch, das man eingenommen hat, irgendwie so auf dem Nachttisch, um das Gift der Welt da draußen irgendwie ein bisschen mehr zu ertragen. Das, was Nietzsche so negativ über die Hoffnung gesagt hat, das ist in diesem Roman, das ist eine Hoffnung, die irgendwie entsteht aus der tiefsten Verzweiflung halt irgendwie.
Ich kann dir jetzt schon mal für dieses Gespräch danken auf jeden Fall, weil ich denke, ich werde deine Gedanken und deine Ausdrücke nochmal in eine erneute Lektüre mitnehmen, weil ich bin tatsächlich wirklich, wie jetzt auch schon häufiger gesagt, so an der literaturtheoretischen Oberfläche kleben geblieben und dachte mir die ganze Zeit, ach ja, das ist ja schon auch ein ganz interessantes Perspektivenspiel, was mir hier geboten wird. Das ist ein Erzähler, der sehr auf sich hinweist, der dann durch das Roman nochmal mehr auf sich hinweist. Da werden mir unterschiedliche Angebote gemacht. Man könnte dieses Kreisende ja auch so ein bisschen, wie gesagt, wieder als das Faustende interpretieren, wo es dann heißt, wenn die beiden wieder wetten. Ja, aber das sind wirklich, finde ich, sehr gewinnbringende Gedanken, die du gerade geäußert hast, die mir natürlich im Hinterkopf irgendwie auch rumschwirrten, aber die sich nicht so ganz nach vorne gebracht haben und die ich in eine erneute Lektüre auf jeden Fall nochmal mitnehmen werde. Danke dafür schon.
Reden wir vielleicht ein bisschen noch über Figuren. Natürlich sind es jetzt nicht so richtig klar umrissene Figuren, sondern mehr so vage Abstraktionen. Die Menschen sind schon sehr auf Schatten herunterreduziert worden. Aber gerade diesen Verführer Eremiasch, den fand ich doch irgendwie spannend. Mephisto zum Beispiel, der schien mir doch immer jemand zu sein, der auch so eine gewisse Freude an der Verführung hat, egal wer ihn da interpretiert. Das ist jemand, der auch so eine erotische Dimension hat. Und das ist bei Eremiasch ja auch irgendwie so. Aber ich habe das Gefühl, bei Bellatar und aber auch bei Laszlo Krasznahorkai wird selbst der Teufel nicht glücklich. Selbst der Teufel ist gefangen in diesem System. Und das passt wahrscheinlich zu den damals in dieser Zeit neu entworfenen Vorstellungen von Macht, die wir auch zum Beispiel bei Leuten wie Foucault haben oder so, wo Macht ja auch so aneinander bindet, wo Macht ja auch den Beherrschenden in irgendeiner Form einschließt, wo das Beziehungsverhältnis Herr und Knecht komplexer gestaltet wurde. Ich musste auch irgendwie an Byung-Chul Hans Buch über Macht denken, wo das auch so ein seltsames Aneinanderketten ist irgendwie. Das ist schon spannend, was er hier mit seinem Lucifer, mit seinem Mephisto macht, oder?
Ja, also genau, jeder Master ist hier gleichzeitig auch ein Servant, kann man sagen. Also jeder steht irgendwie dann doch am Ende wieder in Abhängigkeit in einer Kreisbewegung zu einer anderen Figur. Jeremia steht eben dann doch wieder unter dem Kommando der Geheimpolizei von den Konzipisten?
Konzipisten,
ja. Steht dann doch wieder unter der Gewalt des Polizeipräsidenten oder der Konzipisten. Ich sag dieses Wort einfach nicht. So, ich kann es nicht aussprechen. So, Jeremias steht dann doch wieder unter der Gewalt des Polizeipräsidenten und alle Figuren unter der Gewalt des Schriftstellers, der sich dann aber auch wieder den Figuren unterwerfen muss. Also ja, das ist wirklich spannend und das ist auch ein Aspekt dieses Romanes, der mir sehr gefallen hat.
Ich habe das Gefühl, so der Trickbetrüger, der Schwindler, das ist ja auch eine neue Figur der Gegenwart, die in einer Welt, in der, sagen wir mal, das Kapital irgendwie nicht mehr so recht zurechtkommt, und wir uns eigentlich die ganze Zeit übers Ohr hauen müssen, ob das jetzt mit Krypto ist oder mit irgendwelchen NFTs oder sowas oder mit einer Symbolfigur wie Trump. Also ich glaube, dass wir so in einer Zeit der wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Uneigentlichkeit angekommen ist, das kommt diesem Roman tendenziell schon zugute. Also diese großen Verführerfiguren bei Krasner Hawkei, also auch zum Beispiel, ich glaube, der Herzog, der in Melancholie des Widerstands irgendwie die Fäden zieht, die sind, glaube ich, schon auch nützliche Schablonen für die Gegenwart. Wahrscheinlich ist das auch ein Roman, der immer noch irgendwie an dieser Konstellation Trump hängt. Oder, also man guckt sich Jeremias an, diesen großen Verführer, der die Leute mitnimmt und überträgt das auf unsere Vorstellung von Totalität in der Gegenwart fast zwangsläufig. Und dieser Nobelpreis, der passt einfach zu einer apokalyptischen Grundstimmung, die auch mit solchen Figuren, die irgendwie omnipräsent sind, zusammenhängt. Also wir können uns ja kaum einen dieser großen Eliten jetzt nicht so als Bond-Bösewicht oder Bellatar-Schurken vorstellen. Also so Elon Musk oder sowas, das ist ja auch ein Mensch, der gleichzeitig wahnsinnig mächtig ist, aber immer irgendwie traurig und verloren und gebeutelt wirkt, der immer dazugehören will und trotz aller Macht einsam neben den Dingen steht.
Wir sind vielleicht wirklich jetzt in der Zeit, ich greife einen Gedanken auf, den du in der vorherigen Folge bei Thomas Pynchon formuliert hattest, nämlich, dass die Gegenwart die Literatur mittlerweile überschrieben hat. Also, dass die Gedanken, die uns Pynchon, Krasner Hawkei und Co. in ihren Romanen geliefert haben, mittlerweile einfach Realität sind. Also, dass der Bösewicht, den wir uns vorher eben dann doch als traurige Figur durch die Literatur vorstellen mussten, weil wir kein öffentliches Bild von ihnen hatten, dadurch, dass wir jetzt 24/7 mit ihrem öffentlichen Bild konfrontiert sind, wir wissen, wie diese Leute sind und sie dann doch zu genau dem geworden sind, was die Literatur ihnen aufgeschrieben hat. Also Elon Musk hat sich selber dazu entschieden, der Bond-Bösewicht zu werden, sage ich mal, und hat sich diese Ästhetik aufgegriffen. Das ist ja der spannende Moment in dieser Geschichte gerade.
Ja, man hat das Gefühl, die Ästhetik der Gegenwart ist ein Missverstehen von Literatur, oder? Also das Klischee ist natürlich 1984 irgendwie, das keine Gebrauchsanweisung ist. Aber ich glaube, im Umkehrschluss haben wir bei 1984 zum Beispiel eher den Fall, dass Leute das die ganze Zeit über Dinge legen, wo es nicht hingehört und es dann irgendwie danach formen, dass alle immer den Torment Nexus bauen wollen, dass alle irgendwie diese Warnung irgendwie als irgendwie neue Orientierung begreifen. Also das stimmt schon. Man hat das Gefühl, die Literatur hat sich selber wahrgemacht, indem sie da Vorbild gestanden hat auf irgendeiner Ebene.
Hoffen wir einfach, dass wir in den nächsten 10 Jahren noch nicht komplett im Matsch versinken.
Gut, ich meine, hier ist ja jetzt mittlerweile asphaltiert, also wir werden andere Metaphern finden, wir werden wahrscheinlich verbrennen oder der Feinstaub wird irgendwie durch die Tür hereinkommen oder ich meine, die moderne Version wäre wahrscheinlich ein Mikroplastik-Bellatar oder Laszlo Krasner Hawkei oder wo dann irgendwie aus den Objekten plötzlich halt, so kleine Plastikreste so durch unseren Körper wandern. Ja, ich meine, das wäre visuell vielleicht weniger spannend, aber wer weiß, das ist dann das, was bei David Cronenberg zuletzt passiert ist, wo man Mülleimer essen konnte und so. Wollen wir vielleicht noch über die unterschiedlichen Ende im Film und im Roman sprechen?
Endet? Also da kannst du mich gleich gerne nochmal erläutern. Also in meiner Erinnerung ist es so, dass der Film mit dem Madman in der Kirche endet und dem ewig
langen Geläut,
oder?
Das letzte Bild ist tatsächlich der Doktor, der seine Fenster verschließt und dann versinkt der Film in der Dunkelheit. Über Minuten hinweg wird dieses Fenster vernagelt und dann ist plötzlich alles schwarz. Es gibt nichts mehr zu dokumentieren. Die Kamera, die vorher so genau hingeschaut hat, die ganze Zeit starren musste und wollte, die bewahren musste und wollte, die wird plötzlich ausgeschlossen. Alles ist im Schatten versunken. So enden ja nun einige der Bellatar-Filme. Und im Kontrast dazu, wie wir schon gesagt haben, beginnt das Romanende quasi mit dem Anfang. Der Roman setzt sich von Neuem fort. Wir sind gefangen in endlosen Kreisläufen. Und das schien mir doch irgendwie eine unterschiedliche Perspektive, oder? Ich meine, das eine ist vielleicht so eine existenzialistische Ebene, so okay, wir gehen in diese Endlosschleife und vielleicht finden wir in der ewigen Wiederholung ja dann doch irgendwann Sinn, vielleicht müssen wir uns ja Eremias doch als glücklichen Mann vorstellen. Und andererseits steht irgendwie ein Ende, der Untergang, eine Lust am Untergang. Und es gibt ja dieses berühmte, viel zitierte Aussage von Susan Sontag, dass ja Laszlo Krasznahorka der Meister der Apokalypse wäre. Aber ist denn nicht hier deutlich weniger apokalyptisch als die Filmversion, die tatsächlich irgendwie untergeht?
Ich weiß nicht, ist nicht der Kreislauf das viel schlimmere Schicksal? Also zu wissen, also tatsächlich der...
Aber ist der apokalyptisch? Ist das nicht was anderes als das Ende der Welt, das Ende der Dinge? Das ist doch keine Eschatologie, oder?
Ich weiß nicht, also so zu wissen, dass du das Ende der Welt immer wieder erleben musst, dadurch, dass es immer wieder weiter fortgesetzt wird, ist, glaube ich, zumindest eine ganz andere Art von Hölle, die man durchlebt. Wenn man jetzt sagt, dass auf die Apokalypse die Hölle folgt, das ist natürlich auch so ein Schluss, der nicht unbedingt stimmen muss. Aber zumindest in der Bibel, glaube ich, folgt ja auf die Apokalypse immerhin der Untergang, das jüngste Gericht.
Ja, ich habe schon das Gefühl, wir haben ja auch, und das wird sicher auch Krasznahorka in den Verkaufszahlen irgendwie zugutekommen, denke ich mal, schon auch eine große Apokalypse-Lust gerade, oder? Also ob es jetzt der Klimawandel ist oder jetzt durch Russland wieder vielleicht der Atomkrieg oder sowas. Es ist ja auch immer eine Angstlust dabei, man sehnt das ja auch herbei, weil ich glaube, in einer Zeit von sozialen Medien ist ja die wichtigste Währung, die größte Belohnung, die man bekommen kann, egal wie schlimm es danach für einen aussieht, dass man Recht hatte, oder? Also es gibt da draußen genug Leute, würdest du die dann jetzt ins Gefängnis sperren, dann würden sie sagen, ja, das habe ich ja schon immer gesagt, man darf gar nichts mehr sagen und würden sich da drin bestätigt fühlen. Oder wenn jetzt tatsächlich die Welt durch den Klimawandel zugrunde geht, dann können alle Aktivisten dort sitzen und sagen, das haben wir ja schon immer gesagt, wir hatten recht. Und ich glaube, das ist die größte Befriedigung, die unsere apokalyptische Gegenwart uns irgendwie bieten kann. Und ich glaube, diese Endlosschleife, die nie irgendwo ankommt, das Godot-Ende, das Zurückrollen des Steins, das ist so viel schlimmer und so viel schmerzlicher als das Beenden, das wir irgendwie bei Bellatar sieht. Also Bellatar ist für mich ein viel hoffnungsvollerer Filmemacher, zumal in seinem nächsten Film, den Werkmeisterschen Harmonien, dann ja auch alles damit beginnt, dass die Finsternis wieder verschwindet, dass diese Konstellation von Menschen am Anfang in der Bar sich zu diesem Lied in Bewegung setzt und dann kommt die Sonne zurück. Das heißt, der Kreislauf wird so fortgesetzt, aber der tiefste, schwärzeste Punkt war der uns zurück ins Licht führt. So, it's always darkest just before the dawn, aber irgendwie als metatextuelles Filmelement. Und das habe ich jetzt bei Krasznahorka nicht das Gefühl. Klar, die späteren Romane, die sind oft optimistischer oder weniger totalitär in ihrer Schwärze, aber ich finde seine Schleife hier viel bedrückender. Also, ich glaube, ich bin aus diesem Roman bedrückter rausgegangen als aus dem Film.
Ja, das teile ich komplett. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, Krasznahorka hat eben auch ein Ende geschrieben, das, würde ich sagen, nur im Roman funktioniert hat. Ein sehr literarisches Ende, sehr auf das Medium Buch hinweisendes Ende geschrieben. Und Bellatar hat das, glaube ich, verstanden und hat in der Adaption einfach ein Ende gemacht, was so auch nur der Film kann, nämlich die Ablendung. Denn das ist ja das Klassischste, was der Film kann. Es hätte eigentlich nur noch ein Ende gefehlt. Um es wirklich darauf hinzuweisen, du hast hier gerade einen Film gesehen und die Geschichte ist zu Ende. Diese Welt ist vorbei.
Ja, wir haben sie abgeschaltet. Kommt doch zum nächsten Mal vorbei, wenn es wieder heißt, Ungarn sitzen um Tisch herum und schälen
Satan
Kartoffeln.
Satan Tango 2 ja. Jetzt erst recht.
Ja, Satan Tango 2, Electric Boogaloo, die Klassiker kommen alle zurück. Satan Tango 2, Cruise Control. Diesmal sind die Kutschen nicht alle ganz so furchtbar schnell, wie sie es hier sind. Ja, in jedem Fall muss ich aber sagen, es war einfach wirklich eine komplett andere Erfahrung. Und dieser Vergleich mit den Filmen, den werde ich nicht los, weil diese Filme für mich wichtig waren. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, so im Übereinanderlegen wird auf jeden Fall was sichtbar. Und ich freue mich jetzt nach der Lektüre definitiv noch mehr von Krashna Horkai zu lesen. Lass uns doch irgendwann jetzt im nächsten Jahr definitiv mal so einem der aktuelleren Romane widmen. Irgendwie hätte ich da Lust drauf.
Ja, lieben gerne.
Gibt's denn noch was zum Abschluss zu sagen, Finn?
Wir können gleich noch mal ein bisschen verraten, was wir die nächsten Wochen besprechen wollen, damit ihr vielleicht mitlesen könnt, liebe HörerInnen. Aber abschließend zu Satans Tango oder Satan Tango kann ich nur sagen, dass das ein Roman ist, den ich schon mit Genuss gelesen habe, aber ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr mit mir macht. Wie gesagt, es blieb eine eher theoretische Rezeption meinerseits, aber ich bin doch sehr, sehr glücklich, diesen Roman jetzt mal gelesen zu haben. Und dafür ist der Podcast ja auch da.
Das ist ja tatsächlich so, dass man sich mit einem regelmäßig erscheinenden Podcast oder zumindest meist regelmäßig erscheinenden Podcast auch ein bisschen dazu zwingt, bestimmte Dinge zu lesen, die nicht automatisch auf dem direkten Pfad vor einem lagen. Also klar, der Roman ist jetzt wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Ich glaube, das sind auch die beiden meistgelesenen Romane, oder? Melancholie des Widerstands und Satans Tango, und das Spätwerk ist dann ein bisschen schwacher beleuchtet. Ich habe das Gefühl, die Rezeption ist da in den Vereinigten Staaten fast größer als hier. Selbst bis in bestimmte Kreise von BookTok dringt da Krashna Horkai so als Mutprobe, als Selbstbeweis, so wie die 7,5-Stunden-Filme von Bellatar vor. Aber ja,
ich glaube,
es wird auf jeden Fall
eine gewisse Unentschlossenheit im deutschen Buchhandel einfach gerade noch. Ich habe das Gefühl, dass so amerikanische Buchläden, Barnes & Nobles ist da wahrscheinlich vor allem zu nennen, sich einfach mittlerweile schon besser an das Phänomen TikTok angepasst haben, was ich gerade auch komplett wertfrei meine. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in einen Thalia gehe, um jetzt mal wahrscheinlich die größte deutsche Buchmarktkette zu nennen, dann ist man sich da noch unsicher, welchen Markt man jetzt eigentlich bedienen möchte. Also die eine Hälfte des Marktes besteht schon aus dem Dark Romans TikTok-Regal, aber die andere ist dann auch immer noch so dieses, du kannst deiner Mutter auch ein Buch zum Geburtstag schenken, Attitüde, die, finde ich, so deutsche Buchläden häufig haben. Und ich glaube, die Zukunft wird zeigen, wie man sich da mehr orientieren möchte. Ich war allerdings sehr, sehr glücklich, tatsächlich die Krashna Horkai-Romane eigentlich auch überall groß auslegen zu sehen, direkt neben den Holländerinnen. Also wir sind auf einem guten Weg grundsätzlich, würde ich sagen.
Aber ich finde diese Trennung spannend. Der Buchladen, der Bücher an dich verkauft, und der Buchladen, der Bücher an andere Leute, die du kennst, verkauft, wo du nur so ein Mittelsmann bist. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Aber Finn, was gibt es denn demnächst zu sehen, lesen, kaufen? Was besprechen wir denn in den nächsten Ausgaben in diesem Jahr noch?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Lukas. Wir besprechen nächstes...
Willkommen beim Teleshopping. Wir haben diese tollen, motivierenden Stimmen und die Überleitung. Das ist eine spannende Frage, Finn. Erzähl mir mehr.
Wow, ich bekomme wirklich noch eine doppelte Klinge dazu, wenn ich den super, wie hieß das Ding? Der Nicer Dicer? Genau, wenn ich den Nicer Dicer kaufe. Nächste Woche sind wir wieder bei Lukas zeigt Finn Autorinnen, die er vorher nicht gelesen hat. Denn wir sprechen über Schwindende Welt von Sayaka Murata, ein Buch, das du dir explizit gewünscht hast. Ich bin natürlich bewusst, wie immer, dass die Ladenhüterin existiert, und bin jetzt sehr, sehr gespannt auf meinen ersten Kontakt mit diesem Roman.
Ja, bin mal gespannt, was du meinst. Ich muss sagen, ich fand ihr erstes Buch immer noch das stärkste und hatte danach mir zum Beispiel der Zeremonie des Lebens, ihre Erzählungssammlung, dann weniger Vergnügen. Aber irgendwie war diese erste Begegnung für mich doch schon irgendwie wichtig. Und die japanische Literatur hat ja auch immer eine gewisse Faszination. Was lesen wir denn noch so?
Danach geht es weiter mit einem der meistdiskutierten Romane der letzten Monate, mit Lazar, dem großen Nachfolger der Buddenbrooks, wenn man der Literaturkritik denken möchte. Oder ist es doch eine große Kitschhölle?
Also ein bisschen höher könnte man es nicht hängen, würde ich sagen. Muss denn alles gleich die Buddenbrooks sein? Meine Güte.
Lukas, wir sind hier in Deutschland. Entweder ist alles das neue Thomas Mann oder jeder aufregende neue deutsche Regisseur ist gleich der nächste Fassbinder. Das sind die einzigen beiden Vergleichsmomente, die das Feuilleton hat. Nimm denen das
ja,
doch nicht
von
weg.
Mir aus. Ich finde, man könnte da ein bisschen mehr Trennschärfe herrschen lassen. Wer weiß.
Aber ist, also darüber wird sicherlich in der Folge auch zu reden sein, über das...
Wann endlich mal der nächste Golo-Mann, hä?
Wollt ihr nicht auch endlich mal der nächste Ernst C. Dietrich sein und den neuen Schulmädchen-Rapport-Film drehen?
Der neue Simmel ist da.
Nein, aber ich denke, dass...
Wer ist der Simmel der Gegenwart? Martin Suter oder so?
Ja, ich musste auch an sowas denken wie Martin Suter. Also das sind ja auch Romane, die man wahrnimmt, aber ich kenne niemanden. Also ich habe selber mal einen Martin Suter Roman gelesen, ich habe mal Lila Lila gelesen und fand den ganz nett, aber ich kenne niemanden, der sonst Martin Suter liest. Er bringt jetzt ja auch jedes Jahr so ein Buch mit Benjamin von Stuckrad-Barre raus, das sagt sicherlich dann auch viel über die Zielgruppe aus. Aber nein, ich denke, in der Lazar-Folge wird vielleicht auch so ein bisschen dieses Rezeptionsphänomen mal zu besprechen sein, denn es gibt da ja wirklich nichts in der Literaturkritik zwischen Meisterwerk und Der Junge ist erst 23 Jahre alt, tut euch das mal rein, oder Unrettbarer Kitsch. Also mal gucken, wo wir uns da positionieren werden.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Dann schalten wir das Licht aus und gehen in die Ecke der Dark Romance. Denn wir lesen ein Buch namens Lights Out, dem Booktubs
Booktuk.
Meine Lieblingsfigur bei Harry Potter. Oder nee, es klingt eigentlich mehr nach einem Hobbit-Ding.
Na, Booktuk der Ork.
Booktuk, der mich rettet. So. Nein, wir reden über, wie das Cover mir verrät, Booktok's newest Hype. Wir reden über Lights Out von Narvessa Allen. Der erste Teil der Lights Out-Reihe, die, glaube ich, auf drei Bände angelegt ist. Eine Content-Empfehlung gibt es ab 18 Jahren und wir haben uns Verstärkung dafür geholt, den lieben Kollegen Yannick Nolting, der wird uns helfen in dieses für uns doch noch etwas fremde Genre einzusteigen. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Seiten gelesen und ich bin relativ angetan. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das Don Quixote der Dark Romans ist, aber es ist zumindest ein spannend...
Ja.
Es ist zumindest
der Sebald der TikTok-Literatur, bestimmt.
Also es ist zumindest ein erstaunlich selbstreflexiver Roman, der sich seiner Erzählweisen sehr bewusst ist und der sich, glaube ich, auch seiner Leserinnenschaft sehr bewusst ist und das im Text doch relativ spannend reflektiert und auch die Frage stellt, was man eigentlich möchte von diesem neuen Literaturgenre und was passiert, wenn die Fantasien, die man vielleicht im Kopf hat, tatsächlich in die Realität übergehen. So viel sei einmal gesagt und mehr dazu dann, wenn wir über Lights Out reden. Und dann ist das Jahr ja auch schon fast um. Dann haben wir noch was ganz Spannendes dabei, nämlich wir sprechen über die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, weil sicherlich auch so ein Text, den man als Kind vielleicht mal vorgelesen bekommen hat, vielleicht kennt man die Muppets Weihnachtsgeschichte, immer noch meine Lieblingsversion dieser Geschichte, wo Gonzo und die Ratte durch die Geschichte führen und Michael Caine spielt, ganz großes Kino. Und ja, wir gucken uns mal, was Charles Dickens damals eigentlich wirklich geschrieben hat und was uns das heute sagt. Und zum Jahresausklang wird es noch einen kleinen Jahresrückblick von uns geben, wo wir uns fragen, was haben wir eigentlich gelesen dieses Jahr, also nicht nur im Podcast, sondern auch privat und vielleicht ein paar Empfehlungen geben zu unseren Jahreshighlights und Lowlights. Stelle ich mir ganz spannend vor.
Ja, und wir werden uns fragen, wer ist der Dimitris Liakos der TikTok-Literatur, wer ist der Christoph Ransmeier der TikTok-Literatur, wir werden sicher herausragende Antworten finden. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal, tschüss.